Mikro an, jetzt muss ich mal irgendwo draufdrücken. Ach, geht, wunderbar, super. Danke an die Technik. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen organisieren eben. Euch ist es nicht aufgefallen, weil ihr gar nicht wisst, worüber ich spreche, denn der Rudolf hat ordentlich gespoilert gerade, also verraten, hat Geheimnisse verraten, nämlich Bibelverse, die jetzt im weiteren angebeamt schon oben sein, wenn wir Glück haben. Nee. Aber den ersten, den darfst du gerne schon, genau den, ich mit dir sein. Dankeschön. Den hat der Rudolf auch gerade zitiert. Ihr habt es vielleicht gar nicht gemerkt. Gott hat. Habt ihr Stress mit dem Mikro? Manchmal bin ich weg. Das. Jetzt muss ich mich hier erstmal wegoperieren. So. Dann nehme ich das mal raus. Okay. Gut, ich war vorhin nicht ganz sicher, ob ich lieber eine Maske oder ein Mikro, so ein Kopfmikro trage. Beides ist kompliziert. Wenn du beides gleichzeitig aufhast, geht's gar nicht. Und dann noch eine Brille, das waren jetzt drei Dinge auf den Ohren. Das haute nicht hin. Jetzt habe ich zwar kein Kopfmikro mehr, dafür keine Hand mehr frei, weil ich diesen Stock dabei habe. Ihr werdet gleich erfahren, worum es geht. Diesen Satz, ich will mit dir sein, den hat Gott zu Mose gesprochen in einem sehr wichtigen Moment. Und wir sind im Grunde genommen schon mittendrin in unserer Geschichte. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Hände zu wenig, aber ich werde das alles hinkriegen irgendwie. So. Ich will mit dir sein. Fünf einfache Worte. Du darfst die Maske ablegen, Mayra. Fünf einfache Worte, die, dann sehe ich dein Gesicht und dein Lächeln. Das ist doch viel schöner als eine Maske. Gilt übrigens für alle. Wenn ihr sitzt, dürft ihr dieses Ding abnehmen, wenn ihr Lust habt. Fünf einfache Worte, die Gott hier zu Mose sagt, in einer Situation, die verrückter eigentlich nicht sein könnte. Wir wollen uns zu Anfang ein bisschen um den Mose kümmern. Ich möchte euch ein bisschen, ihr kennt Mose natürlich, ihr habt auch schon wahrscheinlich über Mose gelesen und habt euch mit dem Mann beschäftigt und habt eine Menge vielleicht von ihm gelernt. Mose ist ja der Klassiker, das ist der, der quasi mit einem Stock, zum Beispiel mit so einem hier, das Meer geteilt hat, hat von Felsen gehauen, hat allerhand tolle Sachen mit diesem Stock gemacht, den er dabei hatte. Aber die Geschichte dorthin, die betrifft auch dich, die betrifft uns und die möchte ich gerne mit euch jetzt gemeinsam die nächsten 25 Minuten, wenn ich gut genug bin, vielleicht dauert es auch länger, gemeinsam betrachten. Gott will mit dir sein, will auch mit dir sein, also nicht nur mit Mose, weil er es ihm gesagt hat, sondern eben auch mit dir heute hier. Es ist auch kein Zufall, dass du hier bist, es ist genauso wenig Zufall, dass du jetzt oder vielleicht auch zeitverzögert den Livestream dir anschaust, im Internet, wo auch immer, ist egal. Es ist kein Zufall, dass du dir das reinziehst, weil Gott dir was zu sagen hat. Und ich möchte euch bitten, dieses einfach mal so abzuspeichern, weil es einfach wichtig ist, weil ich bin davon überzeugt, die Tatsache, dass du jetzt hier bist oder das Ganze hörst, dich damit beschäftigst, da möchte Jesus, da möchte Gott, der Heilige Geist, wer auch immer, er möchte mit dir reden, möchte dir eine Botschaft mitteilen. Ob das unbedingt das ist, was ich jetzt hier von mir gebe, ist noch was anderes. Aber er möchte, dass du auf Sendung kommst, dass du große Ohren hast, großes Herz hast und ihn im Prinzip sprechen hörst. Gott sagt, ich will mit dir sein. Da steht nicht, ich will mal gucken, ob ich es einrichten kann. Oder lass mich mal eben in meinen Terminkalender gucken, ob ich da noch an den Tagen, also ne, dienstags wäre ungünstig, wenn du vielleicht nur mittwochs und freitags irgendwas vorhast, dann könnte ich es irgendwie schaffen. So spricht ja Gott nicht. Gott will mit dir sein, 24/7, 365 im Jahr, möchte dein Leben gestalten. Welche Geschichte, welche Herkunft bringst du mit? Jetzt fehlt mir nicht nur eine Hand, sondern auch ein Tisch. Claudia, kannst du mir mal ganz kurz helfen? Ich habe ja meine Adjutantin. Meine Hilfe, streng biblisch. Kannst du bitte mal den Karton aufmachen? Wunderbar. Den brauchen wir gerade nicht. Dein Leben ist wie so ein Puzzle. Seht ihr? Das ist ein ganz abgefahrenes Puzzle. Puzzleteile ist für euch jetzt nicht wahnsinnig neu. Puzzleteile einzeln kann man nichts mit anfangen. Wenn man alle hat, kann man eigentlich auch noch nichts damit anfangen, weil man muss die ja vernünftig zusammenbauen. Alle Erlebnisse, die du in deinem Leben bisher gemacht hast, völlig wurscht, ob du jung, mittel oder alt bist, interessant, dass ich jetzt hier diesen Schwenk so mache, ganz wurscht, wie alt du bist oder wie jung du bist, alles das, was du erlebt hast und dann auch zukünftig noch erleben wirst, sind Puzzleteile. So etwas hier. Die passen alle zusammen, weil Gott darauf Acht hat, dass dein Leben zusammenpasst. Dankeschön, das war schon alles. Ich habe dieses Puzzle dabei, ich glaube, das hat 500 Teile oder so, keine Ahnung. Und für alle die, die sich jetzt langweilen oder glauben, jetzt gleich wird's öde, ich gucke jetzt mal so speziell in die U18-Region, die können jetzt hier anfangen zu puzzeln und ich lege noch einen drauf. Ich wette, ihr schafft es nicht, 25 Teile vernünftig zusammenzubauen. Wenn doch, gebe ich euch ein Eis aus. Also ich lege es hier vorne hin, ihr könnt es euch wegholen oder hier vorne puzzeln, das ist mir egal, aber dann habt ihr Beschäftigung. Und könnt mir trotzdem zuhören, wenn ihr Bock habt. Das, was du als Mensch erlebst, das, was du, an dem Deckel seht ihr übrigens, wollte ich euch noch zeigen, so soll's aussehen, wenn ihr fertig seid. Also ihr habt 25 Minuten, ich wünsche viel Erfolg. Ne, ich bin gespannt, ob ihr es hinkriegt. Alles, was du erlebst, genau, nehmt's mit, alles, was du erlebst, ist etwas, wo Gott in dein Leben sprechen möchte. Und das hat er auch mit Mose gemacht. Und jetzt möchte ich mit euch mal ganz kurz die Bibel aufschlagen. Wer eine Bibel dabei hat oder sagen wir mal, die Bibel griffbereit hat, wäre sehr gut. Dann schlag bitte das zweite Buch Mose auf und dort das Kapitel 3. Zweite Mose, habe ich erste gesagt? Vierte, ja, noch schlimmer. Zweite Buch Mose, ja, ihr seht, ohne Hände ist irgendwie schwierig, ne? Zweite Buch Mose, Kapitel 2, ich habe mich sogar noch versprochen. Da fängt es quasi für uns an. Ich lese sogar noch ein bisschen weiter vorher, nur damit wir so ein bisschen ein Feeling dafür bekommen, über wen reden wir hier eigentlich? Wie war denn die Story von diesem Mose, die ja vielleicht auch deine ist? Zweite Mose, Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Das ist erstmal nichts Besonderes. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Auch das ist erstmal nichts Besonderes. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Hier wird's schon komisch. Wieso versteckt sie ihren Sohn? 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, heißt es, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr, bestrich es mit Pech und mit Teer, also irgendwie wasserdicht gemacht, und legte das Kind hinein und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Machen wir hier erstmal Pause. Der Pharao in Ägypten, dem waren die Israeliten zuwider, die waren einfach zu viele, die waren zu schlau, die waren einfach zu kräftig. Und dann hat er irgendwann gesagt, in seinem Hochmut, in seiner Arroganz, in seiner Tyrannei, in seiner Gewalttätigkeit, hat er gesagt, alle Kinder, die männlich sind, die können er gleich in den Nil schmeißen. Direkt nach der Geburt. Wenn die männlich sind, ihr Hebammen, nehmt das Kind gleich in den Nil, umbringen, töten. Und in dieser Zeit lebten jetzt die Eltern, Amram und Jochebed, so hießen die, lebten jetzt die Eltern von Mose. Die lebten in dieser Zeit, die wirklich schwer war für das Volk Israel. Die waren geknechtet, die wurden geschunden, die bekamen Aufgaben, die sinnfrei waren, die bauten irgendwelche Städte und Mauern und keine Ahnung, die mussten einfach Steine kloppen bis zum Umfallen praktisch. Von morgens früh bis abends spät, Ziegel streichen, noch und nöcher. Völlig sinnfrei. Der Pharao hat die beschäftigt und wollte die nur nerven. Und das Volk Israel hat auf Gott vertraut, auf ihre Art und Weise. Und in dieser Zeit wird die Frau schwanger. Im Wissen, der Pharao hat angeordnet, alle Jungs müssen in den Nil. Was wird die erste Frage wohl gewesen sein der Eltern? Oder der erste Gedanke? Hoffentlich wird's ein Mädchen. Da gab's noch keinen Ultraschall, wo du nachgucken kannst und keine, ich habe es neulich noch erlebt, keine sogenannte Gender Reveal Party, wo quasi mit blauem oder rosa Flitter klargemacht wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich werde übrigens an der Stelle, kann ich das eben verkünden, ich werde im August Opa. Das heißt also, meine Tochter ist schwanger, ich freue mich da sehr drüber und die ist genau in dieser Situation jetzt, also nicht ganz natürlich, aber sie ist schwanger, sie bekommt einen Jungen aller Voraussicht nach. Und die Amram damals, oder Jochebed war die Frau so rum, Sie war auch schwanger und sie wusste nicht, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekam und hatte Angst, in einer Zeit ein Kind zu gebären, wo das Volk Israel total geknechtet war. Krieg, würde ich mal sagen, war das. Die ist im Krieg schwanger geworden. Ich bin die Generation und die meisten von uns, die hier sitzen, ebenfalls, die kennen überhaupt keinen Krieg. Da bin ich total froh drüber. Meine Eltern, die kennen den noch. Die können dann noch mitreden, da waren sie kleine Kinder. Und in dieser Zeit wird die Familie oder wird die Frau schwanger und bekommt schließlich ein Kind und sie sieht, der ist, boah, ist der schön. Ist der Junge schön. Die hat sich gleich nach der Geburt, logisch, ne, in ihr eigenes Kind verliebt. Klar, geht uns allen so. Der wäre wahrscheinlich immer schön gewesen, egal wie er ausgesehen hätte. Wobei, manchmal, ich weiß nicht, wer das schon von euch erlebt hat, wenn so ein Junge frisch geboren ist, da muss man schon sehr verliebt sein, um immer zu sagen, boah, bist du hübsch. Manchmal sehen die aus, als wären die in einem Boxkampf sozusagen aus dem Mutterleib gekommen. Aber sie war davon überzeugt, das ist ein schönes Kind und hat 3 Monate lang den Mose verborgen. 3 Monate lang versteckt irgendwo und immer dann, wenn der Hunger hatte und geschrien hat, da verstehen die Kinder ja keinen Spaß, dann wurde es laut. Mach das Kind leise. Still den jetzt. Seh zu, dass er aufhört zu schreien. Gib ihm einen Schnulli, steck ihm einen Daumen in den Mund. Irgendwas, damit er bloß nicht weiter schreit. So stelle ich mir die Situation vor, die Mose, also er selber kann sich nicht mehr daran erinnern, aber seine Eltern mit ihm dort erlebt haben. Und irgendwann war einfach, ging nicht mehr. Die konnten den Jungen nicht weiter halten und haben dann nach langem Mühen, nach wahrscheinlich vielen Gesprächen, nach nächtelangem Überlegen, wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir aus dieser notvollen Situation heraus, haben sie das Kind schließlich in so eine selbstgebastelte Schachtel gelegt und dann aufs Wasser aufgesetzt, auf den Nil. Und dann trieb der Junge schreiend davon. Wie viel Schmerz muss in den Eltern gewesen sein? So, und jetzt muss ich ein bisschen spulen, sonst verzettel ich mich. Allein das wäre schon ein tolles Thema, um daraus eine vollständige Predigt zu bauen, weil das einfach unheimlich interessant ist. Jetzt hat der Mose zum Glück noch eine ältere Schwester. Die war pfiffig. Die hat dafür gesorgt, dass der Mose eben nicht, ich sag's mal etwas salopp, absäuft, sondern die hat darauf geachtet, wo schwimmt er hin? Vielleicht wollte sie ihn dann bei Dunkelheit wieder zurückholen. Ich habe keine Ahnung. Die Tochter des Pharaos sieht das kleine Kind und sagt, hey, was ist denn hier los? Letzten Endes kommt Mose, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so hieß, erst die Pharaos-Tochter gibt ihm ja den Namen, kam Mose dann in die Obhut der Tochter des Pharaos und bleibt da, 40 Jahre lang. Bleibt 40 Jahre lang am Königshof. Das heißt mit anderen Worten, Mose kennt seine Eltern überhaupt gar nicht. Der kannte auch seinen 3 Jahre älteren Bruder vermutlich eigentlich gar nicht. Woher soll der den kennen? Der ist als Baby irgendwo reingeworfen worden in dieses Schilfkästchen und dann weg war er. 40 Jahre lang war Mose derjenige, der ohne Eltern aufwuchs, ohne Vater. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Kennst du deinen Vater? Vielleicht bist du Scheidungskind. Vielleicht hast du eine schlechte Beziehung zu deinen Eltern gehabt. Vielleicht war dein Vater lieblos und hat dich überhaupt nicht gemocht und hat dir das auch zum Ausdruck gegeben. Keine Ahnung. Das ist ein großer Geschichtsbaustein in dem Leben von Mose. 40 Jahre lang. Und die Apostelgeschichte, und da will ich ganz kurz reinblättern, die Apostelgeschichte, die gibt uns da nochmal einen tiefen Einblick in diese Zeit. Da heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 7, das ist die Rede vom Stephanus, Mose erhielt eine umfassende Ausbildung in den Wissenschaften der Ägypter und seine Worte und Taten zeichneten ihn als einen besonders fähigen Mann aus. Also der Mose war jetzt nicht irgendwie so ein Nobody. Ich würde mal sagen, so im übertragenen Sinne, so auf heute würde ich sagen, war ein studierter Mann, einfach übersehen, war ein studierter Mann, vielleicht sogar promoviert, war ein gebildeter Mann, der am Hof oder am Königshof des Pharaos ausgebildet wurde. Aber in ihm schlummerte immer noch diese Beziehung zum Volk Israel. Das ist ihm nie abhandengekommen. Und mit 40 macht er sich dann auf den Weg und wollte mal nachschauen, wie geht's denen eigentlich. Und dann wird er zum Mörder. kaltblütig. Können wir nachlesen. Jetzt gleich fällt er mir wieder um. Jetzt stelle ich ihn mal hier hin. Ich weiß, dass euch der Stock nervt, mich auch, aber der ist wichtig. Kommen da gleich nochmal drauf zurück. Im zweiten Buch Mose, wo wir ja gerade schon mal waren, da heißt es im Kapitel 2, Vers 11, und es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander und er sprach zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Dieser sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter gestern getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Dann gibt's einen Steckbrief, der Pharao sucht ihn, will ihn finden und Mose verschwindet, flieht in die Wüste. 40 Jahre ist er alt, bestens ausgebildet, ohne Eltern aufgewachsen, kennt seine Geschwister gar nicht, weiß wahrscheinlich nichts von seinem Bruder, behaupte ich mal, sagt die Bibel nichts zu, und auch nicht von seiner älteren Schwester. Und er wird zum kaltblütigen Mörder. Das war nicht fahrlässige Tötung, das war auch nicht Totschlag. Ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, wo da jetzt genau die Charge ist, aber ich würde mal sagen, das war ein Mord. Der hat gesehen, da ist Unrecht, hat sich nochmal umgeschaut, guckt keiner. Und dann hat er ihn wörtlich totgeschlagen. Mose wurde zum kaltblütigen Mörder. Ist dann in die Wüste 40 Jahre lang, die nächsten 40 Jahre nur Wüste, wurde Schafhirte, lernt seine Frau kennen, bekommt zwei Kinder, baut Familie auf, baut sich ein zweites Leben auf. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch. Es gibt so einen Umbruch, bei Männern speziell, so mit 40er, ist kein Witz, wirklich so, könnt ihr nachlesen, gibt Statistiken drüber. Mit 40er Männer, die fangen an, ein zweites Leben zu bauen. Manchmal geht das nur in Form von Karriere und wenn es nicht so gut geht, dann geht es auch mit anderen Ehefrauen. Wirklich so, gibt Statistiken drüber. Ab 45 so in etwa gibt es so diesen Impuls, jetzt muss ich nochmal Karriere machen, jetzt muss ich nochmal irgendwas ganz Grundlegendes verändern. Weil die plötzlich merken, oh, ich werde ja doch alt oder so, keine Ahnung. Und Mose, der hat natürlich einen anderen Grund gehabt, geht in die Wüste 40 Jahre, versteckt sich und baut sich dort ein zweites Leben auf. Im Wissen, ich bin eigentlich Mörder, ich bin steckbrieflich gesucht, ich darf nie wieder nach Ägypten. Wenn ich da hingehe, Handschellen, weg, komme ich nie wieder aus dem Bau raus. Ich erzähle das deswegen so, damit ihr die Geschichte versteht, damit ich die Geschichte verstehe. Ich weiß ja gar nicht, ihr versteht die wahrscheinlich alle ganz toll. Also für mich ist das einfach so lebendig, wenn ich mir das selber so beschreibe. Ich bin seit ein paar Wochen mit diesem Thema dran und ich komme gar nicht dazu, alle Gedanken, die ich dazu habe, überhaupt hier heute zu sagen oder zu Papier zu bringen, weil die so vielfältig ist. Da könnten wir Wochen drüber nachdenken, nur über die Geschichte dieses Mannes. Und dann beginnt diese Story, in die wir jetzt gerade eingeklinkt sind, der Vers, ich will mit dir sein. Und da steigen wir jetzt wieder ein. Jetzt sind wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Mose ist in der Zwischenzeit 80. Er ist 80 Jahre alt. Ist schon ein Brett. 80 Jahre alt, immer noch Schafhirt. Und jetzt hat er eben, ganz wichtig, diesen Stock. Mit dem marschiert er jetzt immer durch die Wüste und passt auf seine Tierchen auf. Und dieser Stock verleiht ihm Sicherheit. Mit 80 ist man vielleicht auch mal froh, wenn man einen Stock hat, keine Ahnung, da fehlt mir die Erfahrung. So ein Stock kann hilfreich sein, der ist so ein bisschen Demonstration. Irgendwie kann man sich so dran festhalten und fühlt sich nicht ganz so alleine. Klingt ein bisschen doof, aber ist so. Rednern, so wie ich jetzt gerade einer bin, denen empfiehlt man, wenn sie nervös sind, immer irgendwas in der Hand zu haben. In dem Fall ist es ein Mikro und ein Stock. Ansonsten kann es auch mal ein Kugelschreiber, ein Blatt Papier oder die eigene Hand sein, die man dann festhält. Müsst ihr mal bei Radiosprechern darauf achten oder die Herren und die Damen und Herren, die den Wetterbericht machen, wie die sich da, die haben auch meistens ihre eigene Hand in der Hand, damit die Hände nicht irgendwo sind, damit die nicht einfach nur schlapp runterhängen. Also so ein Stock, der kann hilfreich sein. Und jetzt sind wir im 2. Buch Mose Kapitel 3. Da möchte ich einsteigen ab Vers 1. Für die, die mitlesen, ob jetzt analog, klassisch, oldschool-mäßig in der Bibel, im Buch oder online, im Smartphone, überlegt, wie ihr das macht. Ich empfehle dringend, die Bibel selber zu lesen. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, da will ich doch mal hingehen, also ich etwas frei übersetzt jetzt, und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Er war, wie gesagt, bestens ausgebildet in den Wissenschaften. Der Mose, der wusste genau, wann etwas brennen kann und wann nicht, und der hat sich Gedanken gemacht, da ist doch irgendwas ganz komisch. Da brennt so ein Ding und brennt wie so eine Gasflamme und wird einfach nicht weniger. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Also den Vorgang erspare ich euch jetzt, dass ich meine Schuhe ausziehe. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Da sagt Gott zu Mose, ich bin der Gott deines Vaters. Und Mose wird sich gefragt haben, wer ist eigentlich mein Vater? Den hat er ja nie kennengelernt. Da ist eine riesige, klaffende Wunde in ihm, die so, nennen wir sie mal Vaterwunde. Keine Identifikationsfigur, keine Person, zu der man aufschauen konnte, die vielleicht in der Pubertät Konkurrenz war und so weiter. Alles das fehlt dem Mose und Gott sagt wahrhaftig, ich bin der Gott deines Vaters oder auch an anderer Stelle deiner Väter. Und dann beginnt ein Dialog zwischen Mose und Gott, den erspare ich euch jetzt im Detail. Und Gott sagt zu ihm, du sollst nach Ägypten gehen, und soll's mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und Mose, wie jetzt? Ich. Ja, du. Du sollst nach Ägypten gehen. Und bei Mose klingelt natürlich sofort die Alarmglocke, weil er denkt, ey, Moment mal, ich habe ja da einen umgebracht. Keine gute Idee. Such dir mal einen anderen. Also, sag mir einen anderen Ort vielleicht, dann denke ich nochmal drüber nach. Aber Ägypten ist ganz schlecht, ganz böse, weil da werde ich steckbrieflich gesucht. Sagt er nicht, aber könnte ich mir vorstellen, ist in seinem Kopf drin. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, ich versuche immer so die Brücke zu bauen zu deinem oder zu meinem Leben im Alltag. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, wie viele Ausflüchte kennst du? Ah, oh, heute ist ganz schlecht. Nee, mich hat schon mal ein Hund gebissen. Ah, oh, nee, such dir mal einen anderen. Mose sagt das auch, der sagt, pff, ich kann nicht so gut reden. Also ich war noch nie gut mit dem Reden. Kann ich nicht. Und Gott sagt zu ihm diesen Satz hier, ich will mit dir sein. Da müsste man ja eigentlich sagen, oh, boah, super, dann bin ich ja nie alleine. Ich bin bei der Feuerwehr, viele von euch werden es wissen, und ich bin da in einer Position, wo ich alleine im Auto, dann mit Alarm, Martinshorn, Blaulicht und so weiter. Wenn ich eine Alarmfahrt habe, dann knalle ich einfach alleine, also ist keiner sonst im Auto, durch die Stadt, um zur Einsatzstelle zu kommen. Ich habe mein Navi an, da ist die Adresse drauf. Ich habe den Funk an, da höre ich die Funkgespräche. Ich habe das Telefon an, wenn man mich anruft. Und dann muss ich daneben auch noch ein bisschen Blinker, Blaulicht, Martinshorn, Bremse, Kupplung schalten. Alles muss gleichzeitig gehen. Und da sitze ich im Auto und dann geht der Puls hoch. Wenn der Pieper geht und der Alarm steht drauf, Brandwohnung oder irgendwas anderes, wo du weißt, oh, das könnte kompliziert werden, dann sitze ich im Auto und braust dahin und in mir geht ein Gedankenkarussell los und ich versuche mir am inneren Auge vorzustellen, was erwartet mich denn, wenn ich an dieser Einsatzstelle jetzt ankomme? Brennt es lichterloh, stehen die Leute auf der Straße, stehen die am Fenster, rufen die um Hilfe, gibt es schon Verletzte oder gar Tote? Alles das ist in meinem Kopf drin und keiner kann die Frage beantworten, zumindest so lange nicht, bis man angekommen ist. Und dann bin ich irgendwann spazieren gewesen, vor langer Zeit, und dann habe ich mir so am inneren Auge oder am Herzen habe ich so gedacht, boah, wenn ich doch nur einen hätte, der mir bei den komplizierten Lagen Hilfe geben würde. Der sagen würde, pass auf, da passiert nichts. Alle deine Entscheidungen habe ich schon gecheckt. Also ich rede quasi davon, dass Jesus das tut und dass er mir sagt, du mach dir keine Sorgen, klappt schon. Da wird nichts. Du bist zwar vor Ort, du bist allein, aber das wird passen. Na, habe ich gedacht, okay, das ist schon ein guter Gedanke, zu wissen, wenn Jesus dir so etwas sagen würde. Und dann kam der zweite Gedanke, nämlich der, der jetzt noch angebeamt ist, dass Jesus mir sagt, Jörg, ich bin da immer dabei. Ich sitze immer auf dem Beifahrersitz. Geht gar nicht ohne. Und da habe ich gedacht, boah, ist das cool. Da bin ich ja nie allein. Gott ist immer dabei. In der Situation, in der du gerade steckst, ist Gott dabei. Ob du trauerst, ob du dich freust, ob du im Tatendrang bist, ob du total genervt, gefrustet oder sonst etwas bist, ob du gelangweilt bist, ob dir Corona einfach ganz massiv auf die Nerven geht. Gott ist mit dir und lässt dich nicht allein. Die nächste Folie bitte. Die können wir ein bisschen nochmal hier Revue passieren lassen. Wenn es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Das war die Aussage vom Pharao. Das ist die Vorgeschichte von Mose. Wie er da jetzt vor Gott steht und mit ihm hadert. Mose ist einer, der hätte eigentlich tot sein müssen. Ich habe neulich einen Mann kennengelernt, der als junges Kind, als Säugling, eine schwere, sehr schwere Operation überlebt hat. Die Überlebensrate war, ohne Witz, 2%. Und ihm hat irgendwann mal, jetzt weiß nicht wann, habe ich nicht mehr im Sinn, irgendwann hat ihm ein Arzt mal gesagt, wissen Sie, so einen wie Sie habe ich noch nie gesehen, weil eigentlich dürften Sie gar nicht mehr leben. Sie sind jetzt über 40 und Sie müssten eigentlich schon tot sein. Aber der lebt noch. Und Mose auch, der ist jetzt 80 und lebt noch, obwohl er eigentlich tot sein müsste, weil der Pharao das so wollte. Aber seine Eltern waren mutig genug, das irgendwie zu verhindern. Und ganz wichtig, Gott war mit ihm, schon bevor er das gesagt hat. Und das ist eure aller Lebensgeschichte, versteht ihr? Das ist euer aller Lebensgeschichte. Gott ist mit euch. Auch wenn ihr das nicht spürt und wenn euch manches auf den Keks geht. Wenn ihr schon gar nicht mehr hier sein solltet, durch Umstände, die so vielfältig wie wir alle sind. Gott ist dabei. Nochmal klicken, bitte. Mose diskutiert mit Gott und sagt dann schließlich, wer bin ich überhaupt? Warum ich? Such dir doch bitte einen anderen. Mann, ich will nicht mehr. Mose diskutiert mit ihm und dann stellt Gott ihm die Frage der Fragen. Nächste Folie bitte. Was hast du in deiner Hand? So, und jetzt kommen wir endlich dazu, dass ich den Stock loswerde. Was hast du in deiner Hand? Und Mose hatte diesen, also nicht diesen, aber einen Stock in der Hand. So ein Prügel. Den hatte er sich wahrscheinlich viele, viele Jahre irgendwann mal in seiner Eigenschaft als Hirte mal irgendwo gesucht, gefunden. Der war schon ganz abgegriffen oben. Der war schon ganz glänzend von seinem Handschweiß. Der hat schon eine Menge Geschichte gehabt. Dieser Stock, der hat ihn begleitet. Mit dem hat er vielleicht irgendwelche Viecher verjagt. Oder sich gestützt oder seine Wäsche drauf getrocknet. Ich weiß es nicht. Der hatte diesen Stock immer dabei. Der Stock wurde ihm Begleiter. Und dir ist auch etwas Begleiter bestimmt in deinem Leben. Etwas, was dir gegeben ist. Ein Talent, eine Möglichkeit. Vielleicht ein Gegenstand. Ich weiß nicht. Irgendetwas, was dir wichtig ist. Wo du aber denkst, das ist so unscheinbar. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Und Gott fragt nach dem Unscheinbaren, fragt dich auch nach dem, was für dich eigentlich unscheinbar ist. Er fragt den Mose, was hast du in deiner Hand? Und zwar deswegen, weil Mose ja mit Gott diskutiert hat. Warum soll ich zum, hör mal, ich nach Ägypten? Ich sage jetzt mal ein bisschen so unter uns. Bist du verrückt? Du kannst mich doch nicht nach Ägypten schicken. Entschuldige mal. Ich erkläre dir das nochmal. Ich bin da steckbrieflich gesucht. Ich habe da vor 40 Jahren einen abgemurkst. Tut mir unendlich leid, aber der ist ja nun mal tot. Gott lässt nicht locker und sagt, ich will mit dir sein. Und sagt dann zu Mose, wirf doch mal den Stock hin. Und in dem Augenblick wird der Stock zur Schlange. Das muss ich euch jetzt leider vorenthalten, das kriege ich nicht hin. In dem Augenblick wird der Stock zur Schlange. Und so ein Hirtenstab, der ist ja noch größer als so ein Ding hier. Der ist übrigens aus der Toskana. So ein Hirtenstab ist wahrscheinlich noch größer, also so was richtig Großes. Und wenn du so einen richtig langen Stab, so 1,80 Meter, 2 Meter, ich weiß nicht, behaupte ich mal, so hoch sind die, wenn die umfallen und dann zur Schlange werden, dann war da nicht so ein Regenwurm, sondern dann war da eine Schlange, so ein richtig großes Ding. Und da denkt sich Mose, hör mal, was machst du denn jetzt hier? Und dann geht Gott noch einen Schritt weiter und sagt, jetzt pack die mal am Schwanz hinten. Pack die mal an. Hast du schon mal eine Schlange, eine lebende natürlich, die so irgendwo im freien Gelände, hier auf einer Bühne oder bei euch zu Hause im Wohnzimmer, so durch den Teppich krabbelt? Habt ihr die schon mal? Ich hab das noch nicht gemacht. Würde ich mich auch nicht trauen. Gibt so Spezialisten, die haben dann so lange Stäbe und versuchen dann am Kopf zu fassen, damit die Schlange möglichst nicht beißen kann. Oder keine Ahnung, was die da so machen. Aber Mose sollte sie hinten fassen, noch komplizierter. Und indem er sie anfasste, wurde sie wieder zum Stock. Gott wollte sich beweisen. Gott wollte dem Mose zeigen, du hör mal, du hast da nur einen Stock, aber ich mache da ganz andere Sachen raus. Ich hab's nämlich drauf. Und ich bin mit dir, egal wo du hingehst. Und wenn du jetzt nach Ägypten marschierst, dann helfe ich dir dabei. Ich bin mit dir. Nächste Folie bitte. Auch den Vers hat der Rudolf vorhin gespoilert. Danke dafür, war es in Ordnung. Gott öffne euch die Herzen, die Augen eurer Herzen. Das ist, also meine Frau, die bewegt sich jetzt schon seit vielen Wochen im Epheserbrief und ich kriege relativ häufig, nicht täglich, aber mehrmals wöchentlich, neuere Erkenntnisse über Verse aus dem Brief an die Epheser. Epheser 1, Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Das ist ein Brett. So ein Satz. Gott gebe euch öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr mal erkennt, wie groß Gott ist, wie viel er in eurem Leben machen möchte, wie viel er in deinem Leben verändern möchte. Egal mit welcher Geschichte du kommst, ob du ohne Vater aufgewachsen bist, fast umgebracht wurdest oder selber straffällig geworden bist, ob du in der Wüste warst, geflohen bist, keine Ahnung, Flucht ist ja in der jetzigen Zeit jetzt auch nichts Besonderes mehr. Viele Menschen müssen fliehen, weltweit. Ich glaube, es sind viel mehr, als wir uns vorstellen. Die einfach fliehen, die in ihrem Land verfolgt werden und unter anderem auch hier nach Europa oder nach Deutschland kommen. Die haben eine Geschichte dabei. Die haben Erlebnisse, die sie prägen. Und Gott möchte mit dir sein. Gott ist da total persönlich. Und er sagt zu dir, du mach doch jetzt mal die Augen auf und nicht die im Kopf, sondern die am Herzen. Öffne doch mal die Augen, guck doch mal bitte, wie viel ich für dich bereithalte, wie ich dein Leben schön machen will. Ich mach das nicht nur einfach voll, ich mach da noch ein Kränzchen dran. Ich mach dein Leben toll und komme nicht mit dem Argument, ich bin ja schon 80. Der Mose war 80 und dann ging es erst richtig los. Ich hoffe, dass das in meinem Leben auch so sein wird. Also meinetwegen kann es jetzt schon richtig losgehen, aber spätestens mit 80. Gott kennt da keine Grenzen. Gott kennt keine Bremse. Der kennt nur Tempo, kennt nur Frucht, kennt nur Vermehrung, kennt nur Er will nur dein Besseres. Er will dich niemals Stillstand. Er will niemals Stillstand. Ich glaube, Gott ist kein Gott des Stillstandes. Sondern Gott möchte dich weiter entfalten, möchte dich in deinem Glaubensleben packen und möchte dir sagen, boah, mit dir kann ich aber was rocken. Mit dir kann ich mein Leben gestalten. Und da meine ich uns alle damit, ich mich übrigens inklusive. Die nächste Folie bitte. Die sehr nüchterne Antwort Mose war, mach doch, was du willst. Sende doch, wen du willst. Ist mir doch egal. Ich hab Schiss. Ich trau mich das nicht. Ey, Ägypten befreien, also Israel aus Ägypten befreien. Hallo? Wir reden da über ein paar hunderttausend Menschen. Wie soll ich denn das machen? Nee, Mose, du hast da was missverstanden. Du machst das gar nicht. Wenn du meinst, du hast hier und da dein Leben nicht mehr im Griff, dann verrate ich dir mal ein Geheimnis. Du hattest dein Leben noch nie im Griff. Gott hat dein Leben im Griff und möchte dich daran teilhaben lassen. Ich glaube, das ist eine bessere Denkweise, auch wenn die Umstände manchmal anders aussehen, zugegeben. Wir kennen alle Situationen, wo wir einfach echt mit den Nerven blank sind, wo uns Lebenssituationen ereilen, die uns einfach furchtbar aus der Bahn werfen, die uns zweifeln lassen an der Größe Gottes, die uns zweifeln lassen an der Liebe Gottes, die dich zweifeln lassen an deinem Leben und du wirklich nachdenkst, wie soll das nur weitergehen? Und der Mose sagt, sende doch durch, wen du willst. Und dann passiert Folgendes. Ich muss jetzt ein bisschen, ich habe völlig die Zeit verloren. Dann passiert Folgendes. Dann sagt er, abgesehen davon, dass Gott ein Stück sauer wurde, sagt er, ja, dann pass auf, dann machen wir das anders. Plan B, dann nehmen wir deinen Bruder dazu. Eigentlich müsste der Mose an der Stelle gefragt haben, wie Bruder? Was für ein Bruder? Ich habe keinen Bruder. Ich bin in der Wüste. 40 Jahre, erst in Ägypten, bin schlauer Bursche geworden und dann bin ich in der Wüste zu nix geworden. Bin am Ende mit einem Stück Holz rumgelaufen. Was für ein Bruder. Und Gott organisiert das und spricht auch zu Aaron, seinem Bruder, und schickt ihn, den Aaron, Mose entgegen. Wir sind wieder im zweiten Buch Mose, Kapitel 4. Da lese ich ab Vers 27 und da heißt es, und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, meinen Bruder, meiner ist nur 7 Jahre älter, nach 80 Jahren das erste Mal zu sehen. Der Aaron wird längst gedacht haben, der Mose ist tot. Der hat es nicht gepackt. Während der Mose gar nicht wusste, vermutlich, dass er einen Bruder hatte. Was für eine Geschichte. Wie Gott mit dir Geschichte schreiben möchte. Der macht Unmögliches möglich. Der holt sogar deinen verloren geglaubten Bruder aus der Versenkung. Und setz für Bruder jetzt bitte das ein, was du längst vermisst. Frömmigkeit. Inspiration. Du möchtest gerne weiter richtig aufgetankt werden. Du möchtest nicht mehr so ein langweiliges Leben führen wie bisher. Nö, da sagt Gott, dann hör doch einfach auf. Ich habe doch viel mehr für dich im Petto. Dann mach es dir doch nicht langweilig. Dann sag nicht, sende doch, wen du willst. Mach doch einfach mal mit mir, sagt Gott dir. Wenn dein Leben in Scherben liegt, dann gibt's die Gelegenheit, das bei Gott wieder auf die Reihe zu kriegen. Letzte Folie bitte. Denn ich weiß, sagt Jesus, oder sagt der Herr, Jesus nicht, denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ich möchte nochmal erinnern daran, wie Mose gerettet wurde, was der so erlebt hat. Nur mal so ein paar Highlights für euch. Als Baby vor dem sicheren Tod bewahrt. Trotz Adoption durch den Pharao oder die Tochter des Pharaos wurde er von seiner eigenen Mutter gestillt. Bekam eine fundierte Ausbildung in Ägypten. Studiert, vielleicht Doktor. Ist jetzt egal, aber er war gut ausgebildet. War jetzt kein Malocher-Typ. Mit 40 dann der erste Einbruch. Er wird zum Mörder. Kaltblütig hat er einen abgemurkst, weil er um Gerechtigkeit aus war. Er hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Er liebte sein Volk und ist da vollkommen über die Stränge geschlagen. Kennst du das von dir auch? Dass du mal so richtig über die Stränge geschlagen hast und dich dafür schämst? Dass du geflohen bist? Hoffentlich hat das keiner gesehen, was ich jetzt hier gemacht habe. Dann der Abstieg. Mose wird zum Schafhirten. 40 Jahre in der Wüste. Aber Mose hat sich nicht umgebracht. Kein Suizid, keine Alkoholsucht, keine Pornografie. 40 Jahre lang blieb er dabei. Viele wären wahrscheinlich in dieser Situation abgerutscht, komplett. Kein Vater, der ihn beraten konnte. Den gab es ja praktisch für ihn gar nicht. Mit 80 die lebendige Beziehung oder die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wie Gott zu ihm sagt, ich will mit dir sein. Und jetzt kommst du. Ich weiß nicht, wie dein Leben ist. Ob du auch solche Momente kennst, wo du Angst hast, mit Gott zu gehen. Wo du Angst hast, dein Leben zu leben. Wo du nicht mehr weiter weißt. Und wo du dann so ein bisschen pampig wirst. Und Gott dann sagst, ich will nicht mehr. Und Gott einfach nicht locker lässt und dir sagt, ich habe Gedanken der Zukunft und der Hoffnung für dich. Wenn dich das anspricht, ob jetzt hier im Raum oder wo auch immer du diesen Gottesdienst siehst, wenn dich das anspricht, dann will ich dich jetzt ermutigen, mit mir gemeinsam zu beten und dein Leben mit Jesus vielleicht erstmalig oder wiederholt mit Gott auf die Reihe zu kriegen. Und dich nicht davon abhalten lässt, dass du ja nur einen Stock in der Hand hältst. Das ist das, was dir jetzt Halt zu geben scheint. Aber eigentlich möchte Gott dir Halt geben, möchte aus deinem Scherbenhaufen wieder was Schönes machen. Wer möchte, kann jetzt aufstehen. Wir beten gemeinsam. Und wer sich angesprochen fühlt, der betet einfach leise mit. Und wenn ich das Amen gesprochen habe, dann singt die Band hier vorne noch ein Lied mit uns.